Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, und zwar Mittwoch, der 23. Februar.
Putin, as I've been saying for many years, is a bloodthirsty liar.
He calls them peacekeepers. This is nonsense.
Putin als blutrünstiger Lügner, Putin einer, der Nonsens macht. Wir sollten mit unserer Empörungsenergie haushalten, denke ich, auch wenn es um den Kreml-Chef Putin geht. Schon wer den Singular benutzt, will womöglich ja nur betrügen. Es gibt mindestens zwei Putins. Ob es zusätzlich noch einen Putin, den dritten, gibt oder geben wird, das werden wir in Kürze erfahren. Putin der Erste jedenfalls ist der große Europäer und Freund unseres Landes. Eines Landes, das er als junger KGB-Mann in Dresden kennen und auch schätzen gelernt hat. Dieser Putin besuchte im Jahr 2001 die wiedervereinte Bundesrepublik und er meldete sich am Rednerpult des Deutschen Bundestages in perfektem Deutsch zu Wort.
Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal aufrichtig, ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewohnheit, schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands. Ich bedanke mich.
Dieser Putin hatte die Idee, sein Land mit der Geschichte zu versöhnen und es aus der ökonomischen Armut zu befreien. Dieser leutselige, neugierige und ausgesprochen umgängliche Putin dieser Jahre ist uns abhanden gekommen. Sein Zwillingsbruder hat nun seinen Auftritt. Der Zwillingsbruder blickt deutlich finsterer auf die Welt. Er ist nicht leutselig, sondern misstrauisch. Er verehrt Machiavelli und er praktiziert Karl von Clausewitz, den großen Strategen des Krieges, für den der Krieg eben keine Unmöglichkeit, sondern die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln war. Putin der Zweite bricht das Völkerrecht. Erst auf der Krim, jetzt in den beiden ostukrainischen Provinzen Donetsk und Luhansk. Er spuckt nationalistische Töne und spricht der Ukraine, ein Nachbarstaat von doch immerhin 40 Millionen Menschen, die Existenzberechtigung ab. Putin der Zweite ist ein ruchloser Geselle. Er nimmt dabei Maß an den Amerikanern, könnte man meinen, die ihren Widersacher Osama bin Laden ja auch nicht dem Rechtsstaat überstellt haben, sondern ihn an Ort und Stelle in Pakistan mit Kopfschuss niederstreckten.
A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
Putin der Zweite kopiert in gewisser Weise die USA, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen im Irak einmarschierten.
Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction.
Und dass die USA ohne UN-Sicherheitsratsbeschluss in das zerfallende Jugoslawien ihre Bomberverbände schickten, ist einem wie Putin auch nicht entgangen.
Our mission is clear. In short, if President Milosevic will not make peace, we will limit his ability to make war.
Was die können, denkt er sich wahrscheinlich gar nicht auch. Putin der Zweite ist ein überzeugter Militarist und Nationalist.
Ich unterstreiche nochmal, Ukraine, das ist für uns nicht nur ein Nachbarland. Moderne Ukraine ist voll und ganz von Russland erschaffen worden.
Und vielleicht sehen wir bald Putin den Dritten, den Hassadeur, den Abenteurer, der seine Panzer in Richtung Kiew schickt, der sich mit Gewalt nimmt, was die Geschichte ihm und der Sowjetunion genommen hat. Und der Westen muss hart reagieren, unmissverständlich, was denn sonst. Aber er darf das große, stolze Russland nicht in die Knie zwingen wollen. Sonst wird es am Ende heißen, Putin 3, den haben wir selbst gezüchtet. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sigmar Gabriel, der ehemalige Vizekanzler und Außenminister, bespricht mit meiner Kollegin Chelsea Speaker die russische Aggression im Donbass.
Wie viel ist uns der Frieden in Europa wert? Und ich finde, der sollte uns eine Menge wert sein. Der Preis muss sehr, sehr hoch sein dafür, dass man Grenzen mit Panzern überschreitet, fremde Gebiete annektiert und den Krieg nach Europa zurückbringt.
Alep Doğan spricht mit Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser und dem heutigen Aufsichtsratschef von Siemens Energy über jenes Foto von der Münchner Sicherheitskonferenz, auf dem 35 Vorstandschefs bei Tische sitzen und keine Frau ist dabei.
Ich musste ehrlich gesagt über mich selber etwas schmunzeln, warum einem das erst auffällt, wenn man dieses Foto sieht.
Muss ich ehrlicherweise sagen, ich auch.
Und das ist tatsächlich so.
Außerdem unsere Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street analysiert die Kursachterbahn der vergangenen Tage. Und Annette Weisbach in Frankfurt spricht über den geplanten Börsengang von Porsche. Und wir hören ein journalistisches Sprachgenie und die singende Schwester von Mark Zuckerberg, die hören wir auch. Mit unserem Pioneer-Podcast World Briefing von und mit Sigmar Gabriel, von und mit meiner Kollegin Chelsea Speaker bieten wir einmal im Monat ein Navigationssystem für eine Welt im Wandel. Naja, und momentan wackelt das gesamte Armaturenbrett. Wladimir Putins Politik in der Ukraine ist, aggressiv mindestens das. Der Westen will mit ökonomischer Peitsche reagieren. Es wurden erste Sanktionen bereits erlassen und die Pipeline Nord Stream 2 jetzt dann auch von Olaf Scholz persönlich aufs Eis gelegt.
Ich habe das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen. Das klingt zwar technisch, ist aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen.
Doch was bringen solche Sanktionen tatsächlich? Das hat Chelsea Speaker mit unserem ehemaligen Außenminister und ehemaligen Vizekanzler besprochen. Sigmar Gabriel stellt direkt zum Beginn des Gespräches eine These auf.
Er will den Westen spalten. Er will diese Einigkeit, die wir in den letzten Wochen gezeigt haben, die will er auf die Probe stellen. Und deswegen beginnt er mit dieser Annexion und behält sich natürlich jeden weiteren Schritt offen. Das ist die beste Situation für ihn, die Dinge im Wagen zu lassen, im Ungefähren. Und immer darauf zu hoffen, dass es bei uns immer noch einen gibt, der sagt, na ja, wenn wir jetzt ein bisschen zurückhaltend reagieren, vielleicht überzeugen wir ihn dann noch. Das ist die beste Situation, die er erzeugen kann und das tut er.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass auf unserer Seite vielleicht auch Uneinigkeit über das Thema herrscht, ist ja auch relativ hoch, oder? Wie schätzen Sie das ein?
Aktuell glaube ich das nicht. Ich glaube, dass es eher auch diejenigen, die in den letzten Wochen immer gesagt haben, das wird der niemals machen, überrascht sind, dass er es tut. Ich meine, man muss immer noch mal zur Klarheit sagen, seit 2014/15 gibt es eine militärische Aggression Russlands in der Ostukraine. Er unterstützt mit Waffen die Separatisten, er hat dort Pässe ausgeteilt und er wahrt die territoriale Integrität der Ukraine überhaupt nicht. Und das hat er ja gestern auch deutlich gemacht, dass er eigentlich die Überzeugung ist, dass die Ukraine gar kein eigenständiges Land ist und dass sie ihre pure Existenz Russland zu verdanken habe, was historischer ziemlicher Unfug ist. Deswegen weiß man eben auch nicht, wie weit er geht. Aber ich glaube, aktuell wird der Westen sehr geschlossen reagieren. Die schwierige Frage ist, wie hart müssen die Sanktionen sein und wie viel muss man noch übrig behalten, um bei einer weiteren Eskalation noch was obendrauf packen zu können? Das ist die schwierige Entscheidung, vor der jetzt die Staats- und Regierungschefs stehen, aber die ist lösbar.
Und wie werden die verschiedenen Staats- und Regierungschefs hier zu einer Entscheidung kommen können? Denn jedes Land hat natürlich seine eigenen Interessen, dass Sanktionen sein müssen. Sehen alle, ne? Aber wie werden sie jetzt in der Praxis aussehen und wie werden sie denn umgesetzt?
Ich habe natürlich keine Glaskugel hier und kann nicht sagen, was da passiert. Es war nur eins erstaunlich. Die letzten Sanktionsbeschlüsse im Vorfeld einer möglichen militärischen Intervention war sehr einmütig und ohne Ausnahmen und ohne lange Debatte. Normalerweise sind solche Diskussionen, ich habe sie ja damals miterlebt bei der Krim-Annexion, dauern eine ganze Weile und dann bitten Länder um Ausnahmen, zum Beispiel Frankreich und Italien, um Ausnahmen für Luxusgüter, weil sie wissen, dass das in Russland gerne gekauft wird. Das alles hat es dieses Mal nicht gegeben. Insofern gibt es schon eine relativ hohe Einigkeit. Und ich glaube, dass die Amerikaner in den letzten Wochen ja wirklich gezeigt haben, dass sie in enger Abstimmung mit ihren Verbündeten diese Dinge vorbereiten. Man muss auch wissen, Sanktionen sind auch in den USA nicht besonders populär in der Bevölkerung. Die Vereinigten Staaten haben eine Stimmung, die immer noch mehr America First ist und die eher will, dass Amerika sich raushält aus neuen Konflikten. Dass die Regierung das nicht tut, ist gut. Aber das weiß auch Putin. Je näher Joe Biden den Midterm Elections kommt, desto schwieriger wird es auch für ihn in den USA. Von daher muss jetzt eine schnelle Entscheidung her. Und jetzt müssen wir sozusagen unsere Möglichkeiten nutzen, um Putin im Ungewissen zu lassen.
In unserem Podcast Hauptstadt des Briefing hatte Altkanzler Gerhard Schröder kürzlich gesagt, dass Russland in seiner Geschichte bewiesen hat, dass es von Sanktionen nicht sehr beeindruckt ist. Dazu habe ich einen kurzen Ton.
Wie will man mit Russland umgehen? Auch Mitglied des Ständigen Sicherheitsrats in den Vereinten Nationen. Will man wirklich eine Politik betreiben, Russland zu isolieren? Das wird nicht gelingen. Und will man wirklich eine Politik betreiben, zu glauben, man könnte Russland mit Sanktionsdrohungen in Probleme bringen? Das Land hat bewiesen in seiner Geschichte, dass es davon nicht sehr viel beeindruckt ist.
Wie groß ist also die Gefahr, dass wir die Kraft wirtschaftlicher Sanktionen, seien sie auch so hart, in diesem Konflikt überschätzen?
Naja, also es ist bekanntermaßen so, dass ich Gerhard Schröder sehr schätze, weil ich glaube, er hat viel für Deutschland getan. Aber in dieser Frage muss man ihm gleich im ersten Satz widersprechen. Es ist ja nicht so, dass der Westen Russland bedroht oder wir Russland isolieren. Russland isoliert sich selbst. Man muss schon bei der Wortwahl beginnen aufzupassen. Es ist ja Russland, das diese Isolation vorantreibt, indem es gegen geltende völkerrechtliche Normen verstößt. Daraufhin hat übrigens China gerade hingewiesen. Zur allgemeinen Überraschung, wer China kennt, für den war das gar nicht so überraschend, haben die Chinesen während der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt,
Ukraine should be a bridge linking the West and the East and should not be a front line for major power competition.
Also, sie seien absolute Gegner einer Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine. Das hat was mit dem chinesischen Selbstverständnis zu tun. Also, Russland isoliert sich, und zwar selbst von seinem Bündnispartner China. Und das Zweite ist, am Ende kommt es immer darauf an, welche Sanktionen man bewirkt. Also, das Einfrieren aller Vermögensverhältnisse russischer Oligarchen in den Hauptstädten London, Paris, Berlin, München, Wien, das trifft schon mal das engste wirtschaftliche Umfeld. Russland sozusagen von den Finanzbeziehungen der Welt abzukoppeln, hat erhebliche Konsequenzen. Natürlich kann Russland heute sein Erdgas auch nach China verkaufen. Der Energiehunger in China ist gewaltig und Russland hat auch begonnen, erstmals in seiner Geschichte Flüssiggas zu verkaufen. Trotzdem glaube ich, wäre es ein erheblicher Einschnitt, wenn wir nicht nur Nord Stream 2 stoppen, sondern über die nächsten 3 bis 5 Jahre unsere Energiebeziehung zu Russland auf Null fahren. Das geht nämlich technisch und wirtschaftlich. Das kann man. Die Frage ist, halten wir das aus? Das ist sich Putin eben nicht ganz sicher. Er hofft darauf, dass wir, die die Sanktionen ja auch spüren werden, zum Beispiel durch höhere Energiepreise, dass wir dann weich werden und unsere wirtschaftlichen Interessen vor das Völkerrecht stellen. Mein Rat wäre, jetzt schon darüber zu beginnen, was insbesondere die Europäer eigentlich tun können, um die Folgen von Sanktionen bei uns abzumildern. Was können wir tun, um sozusagen die Kosten für die Menschen durch ständig steigende Energiepreise, die ja nicht nur Russland als Hintergrund haben, sondern viele andere Dinge auch, wie können wir die Menschen entlasten, zum Beispiel im allgemeinen Steuersystem, bei Sozialabgaben, bei vielen anderen Dingen? Wie können wir mit einem zweiten European Recovery Programm den schwächeren europäischen Mitgliedstaaten helfen, solche Zeiten zu überstehen? Ich glaube nicht, dass wir wehrlos sind. Im Gegenteil, wir sind immer noch der größte Binnenmarkt der Welt. Wir gehören zu den reichsten Regionen der Welt. Und ich glaube nicht, dass Europa und Deutschland Angst haben muss. Und insofern kommt es am Ende auf die Frage an, wie hart sind die Sanktionen, welche nutzen wir? Und wenn jemand wie Gerd Schröder und andere sagen, na, das nützt doch sowieso alles nichts, dann wäre meine Frage, was ist dann die Alternative? Die Alternative wäre dann entweder militärisch gegen Russland vorzugehen, das hielte ich für hellen Wahnsinn. Das kann nun niemand wollen, eine militärische Auseinandersetzung der NATO mit Russland direkt. Und die dritte Alternative ist gar nichts tun. Dann allerdings ist die Lehre für Wladimir Putin und seine Nachfolger, na guck mal, du kannst ja machen, was du willst, es hat keine Konsequenzen. Das Nutzen wirtschaftlicher Sanktionen ist der Versuch, einen Mittelweg zu finden, der nicht Militär meint, aber auch nicht gar nichts tun ist. Und der immer auch die Folge hat, dass man selber darunter auch zu leiden hat. Die Frage ist aber, um es mal zugespitzt zu sagen, wie viel ist uns der Frieden in Europa wert? Und ich finde, der sollte uns eine Menge wert sein. Der Preis muss sehr, sehr hoch sein dafür, dass man Grenzen mit Panzern überschreitet, fremde Gebiete annektiert und den Krieg nach Europa zurückbringt.
Was käme denn nach möglichen Sanktionen? Man kennt es so, dass es meistens weiteren Dialog gibt, neue Verträge vielleicht, aber Putin könnte seine Soldaten trotzdem an der ukrainischen Grenze stationieren und den Druck erhöhen oder senken, wie es ihm passt. Der Westen würde da ziemlich machtlos stehen.
Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sozusagen die ständige Unsicherheit eigentlich das ist, was ihm zu Pass kommt. Ich gehöre ja nicht zu denen, die glauben, dass es ihm um die Ukraine geht, sondern ich glaube, dass Russlands Präsident will, dass Russland wieder zu einer europäischen Großmacht wird. Das ist es Jahrhunderte gewesen, das ist es aber seit 1989, 90 immer weniger. Russland ist heute auf den Status zurückgefallen eines Energielieferanten. Über das europäische Schicksal hat Russland in den letzten Jahren keinerlei Einfluss mehr gehabt. Und das will Wladimir Putin ändern. Man muss ein bisschen die Welt in einen größeren Blick nehmen. Der Wladimir Putin sieht, dass die Welt sich gerade neu ordnet, dass die alte Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg verschwindet, dass Amerika sich mehr auf den Indopazifik und nicht mehr auf Europa und den Atlantik konzentrieren will, dass die neue Weltordnung erst im Entstehen ist, dass wir eher derzeit in so einer Art G0-Welt leben, also nicht etwa G20 oder G7 oder UNO, sondern eigentlich gibt es keine globale Ordnungsmacht. Und die nächsten 10 Jahre wird gerungen werden um die neue Weltordnung zwischen China, den USA, Russland und Europa. Und da will er auf Europa Einfluss haben. Ein Stück weit hat er das schon geschafft. Wir verhandeln wieder mit ihm. Und aus seiner Sicht ist es übrigens auch normal, dass er mit den USA verhandelt, weil 1945 hat Russland über das Schicksal, damals noch als Sowjetunion, über das Schicksal Europas mit den USA verhandelt. 1989, 90 hat Russland das getan bei der Deutschen Einheit. Und 97 in der NATO-Russland-Grundakte wieder. Immer sind es die USA. Europa ist für Putin Objekt von Verhandlungen, aber nicht Subjekt. Das ist das, was mir am meisten Sorgen macht, dass die Europäer jetzt noch mal Glück haben, dass sie einen amerikanischen Präsidenten haben, der Interesse an Europa hat. Aber das muss ja nicht so bleiben.
Die beiden haben noch weiter gesprochen und besonders tiefgreifend die Rolle der USA analysiert. Ich lade Sie ein, das komplette World Briefing auf thepioneer.de oder auch in unserer Pioneer Podcast App zu hören. Ich denke, es lohnt sich. Die Münchner Sicherheitskonferenz vom Wochenende hallt nach. Aber nicht, weil dort Weltbewegendes entschieden worden wäre, das genau wurde es nicht. Wladimir Putin hat mittlerweile ohnehin drastisch bewiesen, dass er keinen großen Wert auf die Meinungen des Westens legt. Nein, es geht um ein Foto. Um ein Foto, das unser Chefredakteur Michael Bröker geschossen hat und das im Internet für Wirbel sorgt. Es ist ein Bild des sogenannten CEO-Lunches, also dem Mittagessen der Wirtschaftsbosse, das im Bayerischen Hof, der Tagungsstätte der Konferenz, traditionell stattfindet. Das Bemerkenswerte daran ist, man sieht auf diesem Foto 35 Männer an einem langen, weiß gedeckten Tisch, alle im bläulichen Anzug, der offenbar auch noch vom selben Schneider stammt. Und, naja, keine einzige Frau, weit und breit. Und wenn man das sieht, denkt man sich nur, auweia. In der deutschen Wirtschaft sehen viele solcher Runden immer noch so aus. Aber im Jahr 2022 gibt es dafür eben ein anderes Bewusstsein als in den 90er Jahren. Und darum ist dieses Foto ein Thema. Zu Recht. Einer dieser 35 Männer bei Tische war Joe Kaeser. Er ist 64 Jahre alt und war bis zum letzten Jahr der Chef des Siemens-Konzerns. Heute führt er den Aufsichtsrat von Siemens Energy. Er hat meine Kollegin Aleph Doğan besucht, im Studio besucht, in ihrem gesellschaftspolitischen Podcast Der achte Tag, der jeden Abend, so auch heute Abend, um 20 Uhr erscheint. Und Thema war eben dieses Foto und die Realität dahinter. Hören wir doch mal, was Joe Kaeser uns zu sagen hat.
Wir wollen, Herr Kaeser, heute über ein Bild sprechen, das in der Tat mehr sagen konnte als 1000 Worte. Wie wohl, Herr Kaeser, fühlten Sie sich eigentlich in dieser Runde während dieses CEO-Lunches am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz?
Also ich hätte mich möglicherweise ohne diese noch einmal sehr deutliche diesen sehr deutlichen Hinweis darauf, was hier an diesem Bild falsch ist, wahrscheinlich wohler gefühlt, weil ich es gar nicht bemerkt hätte, muss ich ehrlicherweise sagen, dass es eine alte weiße Männerveranstaltung ist. Aber natürlich war es für mich eine Lehre, noch einmal diese Dinge differenziert anzuschauen, wenn man mit einem solchen Foto auch konfrontiert wird.
Das heißt, dass ich das richtig verstehe, in dem Moment, wo man in einen solchen Raum geht, wo man dort in dieser Runde sitzt, fällt einem erstmal nicht auf, dass etwas an dieser Runde irgendwie schräg ist.
Also wenn ich ehrlich bin, fiel mir das tatsächlich nicht auf, weil erstens einmal mich insbesondere interessiert hat, was unsere beiden Gäste zu sagen hatten über die aktuelle Russlandkrise. Und wie das möglicherweise auch europäisch zu diskutieren ist. Ansonsten muss man schon aber auch sagen, dass diese sogenannte CEO-Lunch eigentlich nicht eine große Wichtigkeit hat im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz. Wichtig sind dort die Beiträge der führenden Politiker aus aller Welt, aber natürlich auch die Gespräche, die man am Rande bilateral entweder mit Regierungsvertretern aus aller Welt führen kann oder auch hier und da mal mit Kollegen oder natürlich auch Kolleginnen.
Nun hat dieses Foto ja trotzdem anscheinend einen Nerv getroffen. Es hat viel Aufsehen, Spott und auch Häme erregt. Können Sie das jetzt im Nachhinein nachvollziehen? Nachdem Sie das gesehen und erlebt haben, können Sie verstehen, was das Foto bei den Menschen erzeugt hat?
Ja, total. Also ich habe, musste ehrlich gesagt über mich selber etwas schmunzeln, warum einem das erst auffällt, wenn man dieses Foto sieht.
Muss ich ehrlicherweise sagen, ich auch.
Und das ist tatsächlich so gewesen. In dem Augenblick, in dem ich das Foto sah, konnte man eigentlich schon einigermaßen sich ausmalen, was das insbesondere in den sozialen Medien auch für Wirkungen haben würde, weil es eben noch einmal nicht nur ein Klischee deutlich macht, sondern auch Realitäten.
Genau das ist es nämlich. Also die Aufregung war ja gigantisch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht so sehr aufgeregt über das Foto, weil es eben, wie Sie schon sagten, die Realität in Deutschland zeigt. Ich meine, Sie kennen die Realität im Top-Management ja deutlich besser als ich. Und Sie waren aber auch einer der ersten Teilnehmer dieser Runde, die sich danach dazu geäußert haben. Und ich habe mich gefragt, wieso es Ihnen so leicht fällt, sich in den Chor der Mahner einzureihen, wenn Sie doch an den realen Umständen irgendwie nicht so richtig viel verändern.
Ja gut, das was zu diskutieren werde. Also zunächst einmal muss ich sagen, hatte ich ja nun mit der Auswahl auch der TeilnehmerInnen überhaupt gar nichts zu tun. Das Thema kam an mich heran, als dann eben in den sozialen Medien die Debatte losging, so nach dem Motto, was will denn der Kaeser da? Ganz offensichtlich ist das ist auch ein Problem, dass die Öffentlichkeit kaum Gesichter der Wirtschaft kennt, außer einige, die sich auch in einem anderen Zusammenhang am gesellschaftspolitischen und natürlich auch wirtschaftlichen Dialog beteiligen, sei es in sozialen Medien oder eben auch in anderer Weise. Und da war mir dann eigentlich auch klar, dass man das nicht so hinnehmen kann. Ich möchte aber dennoch zur Objektivierung sagen, dass die Münchner Sicherheitskonferenz an sich in der Hauptsache schon also deutliche Fortschritte gemacht hat. Es sind wohl 45% derjenigen, die auf dem Podium einen Beitrag geleistet haben, Frauen gewesen.
Genau, deswegen richtete sich die und Kritik auch gar nicht gegen die Münchner Sicherheitskonferenz, sondern eher gegen dieses sehr spezielle Mittagessen.
Jedenfalls wollte ich herausfinden, wie das überhaupt läuft, weil wenn man die Ursachen nicht kennt, ist es auch schwer, mit der Wirkung umzugehen, beziehungsweise daraus auch Verbesserungen zu ermöglichen. Und hier war es also in der Tat so, dass die teilnehmenden Unternehmen Teilnehmerinnen und Teilnehmer benennen, die interessiert sind, an dieser Mittagessen teilzunehmen. Und es wurden von diesen Unternehmen insgesamt 70 Vorschläge gemacht, davon 60 Männer und 10 Frauen für 25 Plätze. Eingeladen hatte dann die Münchner Sicherheitskonferenz die 10 Damen, klar. Und dann nochmal 15 Männer. Am Ende war es dann wohl so im Ergebnis, dass von den 10 Damen 8 absagen mussten. Eine war etwas später da, deshalb nicht auf dem Bild. Und die andere hatte dann nochmal andere Prioritäten. Das rechtfertigt nicht das Bild, weil es nämlich Ursachen gibt. Erstens mal, dass es nur 10 sind von den 70. Und zweitens, dass es möglicherweise den 8, die abgesagt haben, einfach auch nicht wert war, in einer solchen Umgebung sich da auch einzubringen.
Die beiden haben insgesamt über eine halbe Stunde lang gesprochen über Frauen, die es in den Manager-Etagen der deutschen Wirtschaft wahrlich nicht einfach haben. Und über die US-Wirtschaft haben sie auch gesprochen, die in dieser Hinsicht anders tickt. Und Aleph hat auch das hier gefragt.
Und Sie, Herr Käser, stehen ja in der ersten Reihe der Wirtschaft. Was haben Sie denn als CEO bei Siemens zum Beispiel getan, um strukturelle Veränderungen zu erreichen, sodass Fotos wie solche eben zumindest in Ihrem Hause gar nicht mehr möglich wären?
Die Antwort darauf und eine insgesamt erkenntnisreiche Unterhaltung jetzt im achten Tag auf thepioneer.de. Ich glaube, das wird Sie interessieren.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da brauchen alle wirklich starke Nerven, denn Putins Aggression gegen die Ukraine schickt die Märkte auf Achterbahnfahrt. Die Analyse von der Wall Street hat jetzt für uns unsere Börsenexpertin in New York einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey Gabor.
Wie hat die Börse reagiert auf diese Ereignisse in 6.000, 7.000 Kilometer Entfernung? Wo ging es richtig runter und wo ging es vielleicht sogar nach oben, Anne?
Ja, wie du schon sagst, das ist echt die reinste Achterbahnfahrt. Zunächst gab es bei allen drei Indizes starke Verluste und zwar durch die Bank, sogar bei den Unternehmen, die gute Quartalszahlen präsentierten, wie zum Beispiel Home Depot und Macy's, da ging es auch nach unten. Das Ganze getrieben von der ganzen Unsicherheit rund um den Ukraine-Konflikt. Keiner weiß so genau, wie es jetzt weitergeht und auch das Treffen zwischen US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin steht jetzt auf der Kippe. Biden hatte dem Treffen ja nur unter der Voraussetzung zugestimmt, dass Putin keine Truppen in die Ukraine entsendet. Zwischenzeitlich konnte sich der Markt gestern aber wieder etwas erholen, nachdem Biden nämlich Sanktionen gegen Russland angekündigt hatte. In den letzten Trading-Minuten ging es dann aber doch wieder bergab. Der Dow Jones schloss dann mit einem Minus von knapp 1,5%. Gewinne gab es vor allem beim Öl. Da machen sich die Anleger jetzt Sorgen, dass das knapp werden könnte. Deshalb ist da jetzt auch die Nachfrage so hoch. Fürs West Texas Intermediate Oil ging es da um 3% nach oben. Und dieses nachrichtengetriebene Trading-Verhalten wird sich wohl auch noch durch die ganze Woche ziehen. Also eine wilde Achterbahnfahrt mit viel Volatilität.
Vielen Dank, Anne. Und an dieser Stelle hören wir normalerweise die Börsenanalyse aus Frankfurt am Main von Annette Weisbach. Aber heute hören wir Annette im Interview. Sie hat nämlich mit Jürgen Pieper gesprochen. Jürgen Pieper ist Autoanalyst beim Bankhaus Metzler. Und die beiden haben gesprochen über eine Sensation. Denn VW will die Marke Porsche selbstständig an die Börse schicken. Hier ein Auszug aus dem Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Volkswagen hat ja gestern bekannt gegeben, dass Sie Porsche an die Börse bringen wollen. Was halten Sie denn von dem Projekt?
Ja, es entstand sicherlich in der Familie. Ich glaube, der Wunsch, Porsche wieder zu 100% zu kontrollieren, wenn es geht, ist, glaube ich, einfach übermächtig geworden. Dazu gibt es ja den Vermögensaspekt. Jedermann sieht ja sofort an solchen Börsenreaktionen, wie viel mehr wert Porsche und Volkswagen sein könnten, wenn das Porsche-Geschäft tatsächlich wieder an die Börse kommt. Also es hat vor allen Dingen diese beiden Aspekte, Kontrolle der Familie über Porsche, noch direkter als bisher. Das ist sicherlich ein Wunsch. Und zum anderen, dass ich einfach einen sofortigen, sehr kräftigen Vermögenszuwachs habe.
Genau, ich würde Sie mich auch gerne fragen, was Sie denn glauben, mit welchem Wert Porsche denn an der Börse quasi bewertet werden könnte.
Ich denke, der Mindestwert wären etwa 80 Milliarden und es könnte bis zu 100 Milliarden gehen. Porsche hat eigentlich nur erfolgreiche Jahre erlebt, seit 25 Jahren, ist gewachsen in eine Größenordnung, die ja schon enorm ist, ist sicherlich nicht mehr der exklusive Hersteller, wie Ferrari einer ist, ist nicht dieses sogenannte Super Luxury, aber es ist schon ein Luxus-Label, eine Luxusmarke, die immer sehr erfolgreich war und die eben auch tolle Produkte bietet und die ja neuerdings mit dem Taycan auch moderne Technologie bietet.
Wenn wir in die Zukunft schauen, Porsche ist ja in einem Bereich unterwegs, der ja nun auch viel PS und nicht besonders umweltfreundlich. Glauben Sie, dass es für Porsche, sagen wir, in 10 Jahren immer noch so einen großen Markt gibt?
Das Verblüffende ist, dass Porsche sehr schnell den Umsprung Richtung Elektromobilität gemacht hat. Jeder von uns hätte, glaube ich, geglaubt vor 3-4 Jahren, dass Porsche der Letzte sein wird, der seine Autos auf E-Auto umstellt. Sie sind aber tatsächlich einer der Ersten und damit mache ich mir dann auch wirklich keine Gedanken über die Zukunft. Ich denke, in 2030 wird es sicher den 911er noch mit Verbrennungsmotor geben. Ich denke, alle anderen Produkte werden reine E-Autos sein.
Die ganze Analyse im Podcast Investment Briefing auf thepioneer.de.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein journalistisches Sprachgenie erst jetzt so richtig wahrgenommen wird und im Internet seinen Applaus findet. Philip Crowther heißt der Journalist mit britischen und deutschen und luxemburgischen Wurzeln. Der 40-Jährige arbeitet für die Nachrichtenagentur AP. Philip ist dieser Tage in der Ukraine unterwegs. Das scheint ja der Platz zu sein, wo man sein sollte oder muss. Und er macht dort seine Fernsehaufsager in 6 verschiedenen Sprachen. Auf Spanisch.
Dos reuniones que va a mantener el presidente francés hoy en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin y mañana.
Auf Portugiesisch.
Moscovo brandió anuncio de retirada de terça-feira como prova de que os temores da guerra.
Auf Luxemburgisch.
Natürlich ist schon ein gewisser Sinn und der Krieg gewinnt, den natürlich schon am Gang ist, am Osten an der Donbass-Region zwischen der Ukraine.
Auf Französisch.
La guerre semble probable, c'est aussi simple que cela, mais il y a encore cette petite lueur d'espoir que la diplomatie puisse arrêter une invasion russe.
Auf Englisch.
There's been a war with Russian-backed forces in the east, the Donbass region for 8 years now.
Und despite that, natürlich auch auf Deutsch.
Das ist genau das, was sie erwartet hatten. Desinformation, gefälschte Angriffe und ein Vorwand für Russland, in die Ukraine einzumarschieren.
Wir lernen, wer über diese Welt berichten möchte, der muss diese Welt doch überhaupt erst mal verstehen. Und dieser ganz besondere Journalist ist besser als Alexa.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es in der Familie Zuckerberg im Silicon Valley offenbar auch noch versteckte Talente gibt. Mark Zuckerberg hat sich ja als Erfinder und Gründer von Facebook in unser aller Leben eingenistet und ist zudem auch damit geschäftlich als Unternehmer erfolgreich. Aber es schlummert noch einiges mehr an Potenzial im Genpool der Zuckerbergs. Zum Beispiel bei seiner Schwester Randy. Sie hat nicht nur lange bei ihrem Bruder in der Firma das Marketing gemanagt, sondern auch schon einige Kinderbücher verfasst. Sie nahm als Jugendliche Schauspielunterricht und arbeitete auch schon als Synchronsprecherin. Und da sind wir auch schon beim Thema, die Stimme von Randy Zuckerberg. Die ist umwerfend. Die ist im Zuge der Schauspielerausbildung offenbar auch noch immer besser geworden, weil man sie trainiert hat. Sie hat jetzt mit einem eigenen Twitter-Video unter Beweis gestellt, was sie kann. Sie covert darin niemand Geringeren als Adele und ihren Welthit Hello, Randy Zuckerberg. Allerdings verändert den Text, denn sie hat eine Mission. Sie möchte mehr Frauen für das Thema Kryptowährung begeistern. Für Bitcoin und Blockchain, Sie wissen schon. Und deshalb klingt ihre Version von Hello genauso.
It's me. Would you like to learn about exchanging cryptocurrency? We'll go over everything. You got coins from different blockchains and wanna do some trading. Hello, can you hear me?
Ja, wir können dich gut hören, Randy, dich und deine Botschaft. Dass man sich den teuren Bankberater, der mal scharf ist auf seine Provision, doch gut schenken kann angesichts der Möglichkeiten in dezentralisierten Finanzmärkten. Das ist doch mal eingängig, würde ich sagen. Nur eine kann das noch besser. Adele selbst. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.